Herzlich willkommen zu Zwei Unternehmer, 100 Fragen mit Matthias und Simon. Ein Podcast, der dir einen Blick in den Alltag und hinter die Kulissen des Unternehmerseins bietet. Wir teilen unsere Erfahrungen und Anekdoten mit euch, geben Tipps und beantworten eure Fragen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts Zwei Unternehmer, 100 Fragen. Heute wieder mit
Simon
und mir, Matthias. Und wir wollen auch in dieser zweiten Folge wieder Fragen aus unserem Lostopf ziehen, die uns beschäftigen und die wir in diesem Podcast beantworten wollen. Wir haben 30 Minuten Zeit. Das ist so unser Timeframe. Und genau, lass uns starten. Simon, du darfst die erste Frage ziehen.
Alles klar, vielen Dank. So, ich wurde vorher gebrieft, dass ich die Fragen ziehen muss, weil mittlerweile Matthias etwas älter geworden ist und ohne Lesebrille.
Meine Lesebrille hier liegen.
Die er nicht aufsetzen will, das nicht vorlesen kann. Mir gelingt es aber noch, weil ich eigentlich übrigens älter bin als du. Matthias, welche ist die verrückteste Investition, über die du jemals nachgedacht hast?
Das ist eine ganz tolle Frage. Also, jetzt muss ich kurz nachdenken, weil wir haben verrückte Investitionen getan.
Einige.
Da haben wir auch drüber nachgedacht. Vielleicht fangen wir mit verrückten Dingen an.
Ich glaube, wir müssen sie nicht getan haben. Wir müssen nur darüber nachgedacht haben.
Wir haben vielleicht kurz drüber nachgedacht. Die erste Investition, die mir einfällt, war in unserem letzten Büro. Da haben wir einen Punching Ball Automaten von einer Kirmes hingestellt.
Hat super funktioniert.
War natürlich viel zu laut und in jedem Meeting, sobald jemand gegen das Ding geknallt hat, fielen die Bilder von der Wand. War eine Investition. Ich glaube, wir mussten irgendwie Sperrguttransport von irgendwo so einem Sammler aus München oder sowas organisieren, um dieses Ding zu kaufen und dann auch, nachdem wir dann festgestellt haben, dass es eine Fehlinvestition war, auch wieder zu entsorgen.
Okay, das war überschaubar als Fehlinvestition, würde ich sagen. Haben wir verrücktere Investitionen schon getätigt, oder?
Ich glaube, das letzte große Investment, was wir getan haben, war ein Unternehmen zu gründen, die The Thing Consulting, vor 2 Jahren ungefähr.
Ja, vielleicht sind es auch 3 schon. Ja.
Das war ein Investment, wo wir uns bewusst entschieden haben, Geld in die Hand zu nehmen und auch gewisse Risiken zu gehen.
Genau, man muss kurz erzählen, die Idee war, dass wir gesagt haben, was passt vielleicht auch noch in unsere Firmengruppe. Wir machen E-Commerce, wir machen Data und AI und wir haben gesagt, was sehr verwandt ist und was vielleicht eine gute Ergänzung ist, wäre das Thema IoT. Also Software für Hardware zu bauen und die anzubinden.
Ja, genau. Und da haben wir, glaube ich, einiges in die Hand genommen, weil wir gesagt haben, wir brauchen dafür ein ganzes Team. Wir brauchen 3, 4 Leute, hatten wir, glaube ich, angestellt, die quasi das Kernteam bilden sollten. Wir haben unsere Zeit natürlich investiert. Wir haben Corporate Design, Brand, Marketing, Materialien, all das aufgebaut. Ich glaube, es war ja so das größte Einzelinvest, was wir getan haben, so in den letzten Jahren.
Und hat es funktioniert?
Es hat nicht funktioniert. Wir haben viel gelernt. Also vielleicht, bevor wir gleich dazu kommen, was wir gelernt haben, es hat vorweggeschickt, es hat nicht so funktioniert, wie wir es geplant haben.
Correct.
Aber wir haben vorher viel, vielleicht aber auch nicht viel genug darüber nachgedacht.
Ja, ich glaube auch, wir haben im Grunde genommen keine Ahnung vom Markt gehabt und haben aber gesagt, naja, wir sind ja Unternehmer, so gehen wir öfter mal Investitionen an. Wir haben ja auch mal eine Salatbar, die Geschichte haben wir bestimmt auch schon mal erzählt, irgendwie eröffnet, ja, wo wir gesagt haben, wir sind Unternehmer, wir haben auch Ahnung von Gastronomie und wir haben auch Ahnung von IoT.
So und schwer so ein bisschen, kann es nicht sein.
Genau, ein bisschen muss man eben schon dann wahrscheinlich mehr Ahnung vom Thema haben, als wir es vielleicht hatten, um den Markt auch richtig einschätzen zu können, zu gucken, wo gehe ich jetzt in den Markt rein, wo sind Opportunities.
Ja.
Das ist uns vielleicht nicht ganz so gut gelungen, das dann nur rein über ein externes Team zu machen, was dem natürlich dann schnell die unternehmerische Komponente einfach fehlt.
Ja, also ich glaube, wir haben 2, 3 Dinge falsch eingeschätzt. Wir haben, glaube ich, den Markt insgesamt oder die Art der Projekte, Dienstleistungen, die dort gefragt werden, falsch eingeschätzt. Haben da eher die Hoffnung gehabt, dass man so kleinen MVP-Projekten, Proof of Concept da reinkommen kann und dann größere Projekte entwickeln kann, was in den anderen Unternehmen sehr gut funktioniert, so, ne, wo man so eine Land-and-Expand-Strategie fährt, aber das hat so nicht so richtig funktioniert, muss man, glaube ich, sagen, im Nachgang. Ich glaube, wir haben auch nicht das richtige Team zusammenstellen können für diese Phase des Unternehmens, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich mehr so Unternehmergeist dahinter.
So. Ich mein Gut, was man insgesamt trotzdem sagen kann, Investitionen und verrückte Investitionen gehören zum Unternehmerleben dazu. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich ausruht und nicht mehr weiter investiert, auch in Dinge, die man vielleicht erstmal als verrückt erachtet, hört man eben auch auf, erfolgreich zu sein, glaube ich. Weil wir investieren sehr, sehr viel, wir haben sehr, sehr viele Ideen, wir haben auch schon irgendwelche, wir haben mal versucht, eine Hardware zu bauen, mit der man irgendwie als Kind walkie-talkie-mäßig über die Cloud telefonieren kann. Wir hatten mal die Idee, einen hochwertigen Luxus-Erotik-Versender aufzumachen.
Viele Jahre vor Amorelli und Co.
Das wäre was gewesen, genau.
Disclaimer dazu sagen.
Es gehört halt nicht nur die Idee dazu, sondern auch die Ausführung und Execution. Genau. Genau, aber ich glaube, das gehört dazu. Und wenn man so mal rückblickend betrachtet, wie viel wir investiert haben und wie viele Versuche wir gestartet haben, bis dann irgendwann eben auch so eine Story wie zum Beispiel die von Tarot da rauskommt, da steckt ganz, ganz viel Fehlversuch auch eben dahinter. Und es sieht von außen natürlich immer so aus, ja, die haben sich genau für die richtigen Themen entschieden. Die sind jetzt bei diesem Data- und AI-Game dabei und das ist super. Ja. Aber bei wie vielen anderen Games wir schon dabei waren, die eben überhaupt nicht funktioniert haben?
Ja, also ich glaube, die Investitionen, die wir tätigen, tun wir recht aus dem Bauch heraus, weil wir auch motiviert sind, Bock haben darauf. Also wir sitzen ja gerade im Studio, da haben wir auch recht viel investiert für. Und dann wollen wir es aber auch richtig machen. So. Und dann muss es auch irgendwo einen Level haben, der das irgendwie jetzt nicht irgendwie, ja komm, wir lassen das so nebenbei laufen, sondern dann wollen wir es auch richtig umsetzen. Und da sind wir aber jetzt nicht so, dass wir sagen, ey, wir müssen vorher 37 Excel-Tabellen und Abschreibungspläne und so ein Kram.
Ja, so. Also na klar, aus dem Bauch heraus klingt irgendwie so ungeplant. Aus dem Bauch heraus kommt dieser erste Impuls. Ja. Wir sitzen zusammen, wir waren jetzt gerade wieder irgendwie, einen Tag sind wir zusammen oder zwei weggefahren, haben uns einfach mal irgendwie an den Strand gesetzt und ein bisschen diskutiert. Und das sind so die Momente, wo natürlich aus dem Bauch heraus erstmal so eine Investitionsidee dann kommt. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil ansonsten ist man nicht motiviert, diese Investition noch zu gehen, weil sie auch mit Risiken verbunden ist oder mit Verzicht oder was auch immer. Aber natürlich muss sie trotzdem dann auch die Prüfung danach überleben. So, ne? Und viele dieser Ideen, die wir hatten, haben diese Prüfung eben auch nicht überlebt, aber einige auch und waren dann trotzdem doof.
Ja, und was mir jetzt so gerade durch den Kopf geht, so diese Investitionsbereitschaft ist, glaube ich, auch was man haben muss. Wir haben das mal auch kritisiert an Geschäftsführern bei uns, die wir hatten, die gesagt haben, oder wo wir dann gefragt haben, warum laufen hier noch Leute mit Laptops rum, die 3 Jahre alt sind? So, dann müsst ihr investieren. Es ist, also, ich glaube, sind Dinge, wo man dann auch unabhängig von vielleicht Momentaufnahmen des Kontostands, der Businessplanung auch sagen muss, ich treffe trotzdem gewisse Investitionsentscheidungen. Und ich glaube, die treffen wir mit einem gewissen Unternehmertum und einem gewissen Mut, und ohne, dass wir jetzt sie halt in 17 Excel-Tabellen erstmal irgendwie analysieren und so.
Klar. Ja.
Und genau. Aber ja, worüber haben wir nachgedacht? Also, um diesen kleinen Amorelli-Exkurs nochmal zu machen. Wir haben natürlich häufig über Geschäftsmodelle nachgedacht, die etwas anders sind als das, was wir, meine ich, sehr gut können, nämlich Dienstleistungsgeschäftsmodelle. Wir haben investiert in ein Startup, was eine Plattform für Getränkehandel aufbaut. Wir haben über E-Commerce-Geschäftsmodelle nachgedacht. Wir haben über eine Salatbar nachgedacht und investiert. Aber es sind immer, also wir haben nie Investitionen getätigt, die jetzt, wo wir jetzt irgendwie 100.000 MP3-Player irgendwo uns aufs Lager gelegt haben, gesagt haben, so, dieses All-In-Risiko, das müssen wir jetzt gehen. Die Art von Investitionen, darüber haben wir auch nie nachgedacht.
Ja, korrekt, darüber haben wir nie nachgedacht. Auf der anderen Seite versuchen wir schon immer auch Themen aufzumachen, die abseits unseres Dienstleistungsgeschäftes sind, um für uns selber, aber auch als Unternehmer, glaube ich, immer so einen Reiz zu haben, irgendwie auch eine Herausforderung, eine kleine zu haben, was Neues aufzubauen tatsächlich, weil ja klar können wir das gut, ein IT-Dienstleistungsgeschäft aufzubauen, aber natürlich ist die Herausforderung, das zu tun, persönlich die Herausforderung, natürlich auch irgendwann nicht mehr so groß. Und deshalb sind wir ja gerade, was du gerade erwähnt hast mit Durst, das war ein B2C-Geschäft im Grunde genommen. Ne?
Ja, was ganz anderes. Ne? Ja, auch genau. Zwar digital, aber es ging um Software, es ging um ein ganz anderes Geschäftsmodell, was wir da aufbauen wollten. Und ja, ich glaube, wir schweifen so ein bisschen von der ursprünglichen Frage ab.
Genau, also deshalb, aber was war die verrückteste Investition?
Also ein Punching-Ball-Automat ein IoT-Dienstleister.
Genau, gut. Dann lese ich die nächste Frage vor, weil du weiterhin mit deiner Lesebrille da. Okay, die nächste Frage. Ich bin gespannt.
komme ein bisschen vor wie bei der EM-Auslosung hier. So. Oh, das ist eine tiefe Frage. Matthias, wie gehst du mit Zweifeln und Ängsten um?
Schöne Frage.
Ist eine schöne Frage. Ist eine Frage, die als Unternehmer besondere Bedeutung hat, auch, muss man sagen.
Ich glaube, muss man ein bisschen weiter ausholen. Ne? Wir machen das jetzt ja auch schon einige Jahre. Die regelmäßigen Zuhörer unseres Podcasts wissen es, wie lange. Und ich glaube, als wir so Anfang 20 waren, sind wir da oder bin ich, glaube ich, ganz anders damit umgegangen, als ich das jetzt tue oder ich tun kann. Und ich habe sehr oft abends im Bett gelegen und mein letzter Gedanke war irgendwie an irgendein laufendes Projekt und mein erster Gedanke beim Aufwachen war wieder an das laufende Projekt oder an irgendeinen Konflikt und irgendein Problem.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch vollkommen normal, wenn da viel Herzblut und Risiken ja auch dranhängen, da hängt deine Firma dran, da hängen irgendwie finanzielle Abhängigkeiten, da hängt das Gehalt deiner Mitarbeiter dran, so, dann denkt man, glaube ich, automatisch sehr viel darüber nach und hat Ängste und Zweifel und beschäftigt sich damit. Und der Kopf, das, was ich jetzt so gelernt habe in den letzten Jahren, ist, natürlich versucht der Kopf oder mein Kopf versucht, sich damit auseinanderzusetzen, um möglichst ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Ich habe alles durchdacht. Ich habe jedes Szenario durchgespielt. Ich habe jede Eventualität berücksichtigt. Und dann ist irgendwann der Punkt, wo ich dann, dann kommt es zu dem Termin oder zu der Auseinandersetzung. Und ich glaube, da ist so, habe ich für mich zumindest gelernt, dass ich sage, es reicht, wenn ich meinem Kopf sage, du hast dich genug damit auseinandergesetzt. Du hast das getan, du hast das in einem vernünftigen Umfang getan und jetzt ist aber auch gut. Das heißt, diese Ängste, Zweifel sind jetzt auch nicht mehr notwendig, sie helfen dir nicht weiter.
Mhm.
Also ich sage einfach, alles klar, so, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich habe mir viel Kopf und viel Gedanken dazu gemacht, aber der Termin ist jetzt in 3 Tagen und es bringt jetzt auch nichts, noch mehr darüber nachzudenken, sondern das Gefühl zu haben, okay, ich bin vorbereitet, ich habe meine Zweifel, meine Ängste, ja, mich damit auseinandergesetzt und jetzt ist der Punkt, wo es dann auch reicht.
Ich meine, was du schilderst, ist, Zweifel und Ängste sind was als Unternehmer wahrscheinlich ein Stück weit dazugehört und wo man einen Umgang mit finden muss für sich, um nicht krank zu werden darüber tatsächlich. Wir machen das seit 25 Jahren, es hat mal viel Zeit, das ein bisschen zu erlernen. Und ich glaube, das, was du gerade schilderst, kommt natürlich auch aus einem gewissen Urvertrauen heraus, was du nach 25 Jahren Unternehmertum, wo eben jetzt nichts super Schlimmes vorgefallen ist, also nichts Existenzielles, natürlich heraus auch gewonnen hast. Und ich glaube, das ist was jemand, der gerade neu gründet, erstmal für sich aufbauen muss tatsächlich. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Und genau, am Anfang habe ich auch da sehr, sehr stark drunter gelitten tatsächlich. Ne, das wirkt sich dann natürlich auch auf deine Art zu führen aus. So, ich war dann früher vielleicht auch nicht immer fair zu Mitarbeitern oder war dann viel wütend oder was auch immer. Und das irgendwie für sich zu verarbeiten und eben auch nicht mit in die Firma zu tragen, dann diese Ängste und auch mit in seine Entscheidungen oder seine Führungskultur hineinzutragen, ist total wichtig. Aber es ist halt unglaublich schwierig, das am Anfang zu machen. Wir sprechen natürlich jetzt auch aus einer relativ sicheren wirtschaftlichen Situation heraus, die einem natürlich Zweifel, Ängste, Sorgen nimmt. Das hilft sicherlich, wenn man mal irgendwie etablierter ist einfach als Unternehmer, als man das vielleicht am Anfang ist. Für mich ist aber auch das, was du gerade gesagt hast, nochmal wichtig, dieses, ja, was kann ich denn jetzt noch tun? Ja. Wobei auch das eine Erfahrungsfrage ist, wie viel kann ich denn jetzt noch tun, wenn ich jetzt weiter nachdenke? Weil man natürlich irgendwann merkt, man kommt in so eine Grübelschleife rein so und die bringt einem überhaupt nichts mehr. Und ich glaube, das Thema, was dahinter steckt, ist auch viel ein Thema der Frage von Schuld. So, für mich ist das ganz wichtig heute zu sagen, okay, ich habe jetzt alles getan, was ich glaube, was ich jetzt tun kann in dem Konflikt oder in der Situation oder in dieser Notsituation oder was auch immer. Und wenn es dann jetzt trotzdem anders kommt, so dann hab ich mir gegenüber, bin ich im Reinen sozusagen, kann sagen, ich habe aber alles Mögliche, was in meiner Macht stand, erstmal grundsätzlich getan. Und das ist für mich ein wichtiges Gefühl einfach auch tatsächlich.
Ja, ich glaube, Zweifel und Ängste muss man, glaube ich, nochmal differenziert betrachten. Zweifel kann man ganz gut ausräumen. Das kann man, glaube ich, auch ganz gut in einem Dialog ausräumen. Das haben wir auch, glaube ich, viel getan, wenn irgendwie jemand Zweifel an irgendeine Idee oder an eine Strategie hat oder irgendwo, dass man einfach einen Sparringspartner hat.
Na gut, der hilft es aber Zweifel. Halt auch extrem zu zweit zu sein, genau, und nicht alleine. Viele Unternehmer sind ja auch alleine da draußen.
Genau, wenn du alleine bist, ist es, glaube ich, echt schwierig. Dann sollte man sich echt jemanden suchen, mit dem man zumindest über die Zweifel auf einem Business-Kontext reden kann. Ängste ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gefühl. dahinter hängt ja dann immer viel mehr. Dahinter hängt ja dann immer noch eigentlich so eine Kette, eine Kausalkette von, was passiert dann und dann und dann und dann und dann
geht sich da irgendwann. Naja, und was ist, wenn die Firma in der Pleite ist und so, genau. Was heißt das für die Familie?
Das ist, glaube ich, nochmal ganz anders. Und da kann man, weiß ich, ist auch ganz individuell, wie ich damit umgehe. Aber absolut richtig. Ich glaube, dieses, was du gesagt hast, dieses, ich tue mein Bestes. Und wenn ich davon überzeugt bin, dass ich mein Bestes getan habe und es hat mir nicht gereicht, dann ist es so. So, ne? Dann ist es halt einfach vielleicht auch Pech oder vielleicht war jemand anders besser oder vielleicht hat es dann einfach auch nicht gereicht, weil die Anforderungen zu groß waren oder nicht machbar waren. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich was mit der Erfahrung dann auch gekommen ist. So diese sagen wir mal, Resilienz dazu oder so, dieses einfach das Gefühl zu sagen, ja komm, hätte nicht sollen sein, weiter geht's.
Ja, und was wahrscheinlich auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist bei Zweifeln und Ängsten, ist auch dieses nicht jede Verantwortung in der Organisation annehmen und auf sich beziehen, so als Unternehmer. Ja. Na klar ist man als Unternehmer und als Eigentümer derjenige, der am Ende für alles haftet, keine Frage. Aber es gibt auch andere Leute in der Organisation, die deine Ängste vielleicht erstens teilen, die genauso auch mithaften, vielleicht natürlich nicht mit ihrem Privatvermögen, wie du das tust, aber natürlich trotzdem mit ihrem Job oder mit anderen Dingen, Reputation. Das finde ich auch nochmal wichtig. Man ist da nicht alleine. Ne?
Ja. Also, ich glaube,
das wollte ich noch ergänzen, Entschuldigung, vielleicht auch so dieses, das ist das, was wir ja heute machen. Wir sind hier ein Stück einfach auch vom Alltagsbusiness ein Stück einfach zurückgegangen, auch wenn wir trotzdem noch im Alltagsbusiness ja präsent sind. Aber nicht jeder Konflikt mit jedem Mitarbeitenden oder mit jedem Kunden mische ich mich heute ein, so, weil ich weiß, das können andere auch gut. Und dann das schützt mich ja auch, dass ich es nicht im Kopf habe dann auch und dass ich vielleicht auch besser schlafe, weil ich vielleicht nur 3 Konflikte im Kopf habe und nicht 20.
Ja, und ich glaube, also es gibt kein Patentrezept darauf, wie gehe ich damit um, weil jede Situation nochmal anders ist und ich glaube, immer der Kontext, auch in dem du dich gerade bewegst, ist ein anderer. Aber ich glaube, es hilft. Insgesamt hilft es immer irgendwie, wenn du jemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst oder deine Ängste, deine Zweifel teilen kannst. Ne?
Ja.
So, als Abschlusswort zu dieser Frage.
Okay, dann schauen wir die nächste Frage an. Was haben wir noch? Ich ziehe einfach mal von oben. Das hatten wir ganz ähnlich gerade. Was war das größte Risiko, das du als Unternehmer eingegangen bist? Wir hatten ja eben die Frage mit dem, welche Investitionen bist du gegangen, aber vielleicht nochmal bezogen jetzt aufs Risiko. Gab es irgendwas, wo du sagst, das war wirklich riskant, was wir da gemacht haben? Riskant, also, wobei das größte Risiko ist ja nicht zwingend riskant. Nee,
ich glaube, es gibt verschiedene Risiken, die wir eingegangen sind. Ich glaube, auch regelmäßige Zuhörer wissen das. Ich mache ja viel Vertrieb und Pitch-Situation und Sales-Situation. Und da ist natürlich immer so ein gewisses Risiko. Da setzt du natürlich, wenn du irgendeine Strategie auswählst und wenn du sagst, so, ich setz meine Aktien jetzt auf das oder mein Geld auf das Pferd oder auf die Strategie, dann gehst du immer ein Risiko ein. Das ist natürlich, gibt Situationen, wo du einfach sagst, pass mal auf, irgendwie, ich weiß nicht, Kunde fragt, könnt ihr das und das? Und du sagst einfach, nein, können wir nicht, aber wir können das und das viel besser. Und stehst dann da und sagst eigentlich, das, was ihr wollt, kann ich nicht, aber mit der Ehrlichkeit bist du plötzlich, ne, also so ein ganz kleines Risiko.
Klar sind das Risiken, so das sind, aber ne, die Frage ist ja hier bewusst nach dem, was ist das größte Risiko, was wir jemals eingegangen sind? So,
okay,
ist das, gibt es da irgendwelche Dinge, wo du dich an unsere Firmengeschichte erinnerst, wo du sagst, würde ich jetzt heute vielleicht noch nicht mehr so machen oder ich würde es nochmal so machen, weil am Ende hat es sich ausgezahlt, ich habe alles auf Rot gesetzt und das hat funktioniert.
Ja, also ja, wir haben ja irgendwie so, Risiken sind ja häufig damit finanziellen Verpflichtungen verbunden. So, wenn man jetzt sagt, wir unterschreiben hier einen 10-Jahres-Mietvertrag für ein Büro über 1800 Quadratmeter.
Und, ja klar, dann ist das irgendwie über 1 Million Euro wert,
genau.
Das Ding. So, ja, genau.
Ist das natürlich ein Risiko.
Ja, die Frage ist, das empfinde ich jetzt gar nicht als Risiko, weil du wirst ein Büro brauchen am Ende. So, das musst du halt unterschreiben.
Das kannst du dann auch irgendwie managen, kannst du sagen, komm, da 2 Räume vermieten wir unter oder sowas.
Genau.
Das heißt, diese finanziellen Risiken waren eigentlich immer bei uns überschaubar. Das heißt, da würde ich jetzt nicht sagen, das wäre das größte Risiko.
Du würdest jetzt heute auch keine Risiken wahrscheinlich mehr eingehen und musstest vielleicht momentan auch einfach nicht aufgrund einer wirtschaftlichen Situation, wo du sagst, okay, da steht jetzt die ganze Firma auf dem Spiel. Ich weiß, dass wir wir haben früher mit Kreditlinien und Finanzierung irgendwie immer Themen gehabt. So, das waren wahrscheinlich größere Risiken.
Das waren sicherlich, wo wir dann irgendwie unsere, um irgendwie ein Projekt zu finanzieren, irgendwelche Kontokorrentlinien ausreizen mussten und so weiter.
Genau, ja, stimmt. Da kamen Kunden auf uns zu, die gesagt haben, wir wollen das in Raten zahlen. Dann sind wir zur Bank gegangen, haben uns da ein Darlehen geholt und das in Raten quasi zurückgezahlt und haben unsere Kreditlinie ausgezahlt, weil unser Kunde gerne in Raten zahlen wollte. So, genau, sowas haben wir gemacht. Und das war Unsinn. Und dann brauchten wir irgendwie Geld tatsächlich. Nachher, weil es aus anderen Gründen vielleicht auch Finanzierungsbedarf gab. Dann hat die Bank natürlich gesagt, ja sorry, aber ihre Kreditlinie ist ausgereizt, weil sie haben ja dieses Projekt vorfinanziert. Ja. So, klar, das würden wir heute nicht mehr machen.
Ich glaube, das größte Risiko, wenn wir zurückblicken, ein paar Jahre war, als wir bewusst entschieden haben, wir ziehen uns aus diesen operativen Geschäftsführungsrollen raus. Ich habe damals das Startup Durst dann übernommen oder aufgebaut. Du hast eher auf die strategische Ebene dich dann zurückgezogen und haben in unseren beiden Firmen dann jeweils eigene Geschäftsführung reingesetzt. Das war, glaube ich, so insgesamt so zurückblickend das größte Risiko, weil wir natürlich sehr viel Verantwortung abgegeben haben und gesagt haben, ihr seid jetzt, es ist in euren Händen, leitet das. Wir wollen uns auch jetzt nicht täglich da einmischen. Wir brauchen jetzt keine Marionetten, sondern wir brauchen jemanden, der auch eigenständig mit entscheidet und ein Unternehmen führt und weiterentwickelt. So, das würde ich jetzt mal rückblickend sagen, war das größte Risiko, was wir so unabhängig von irgendwie...
Ja, wobei sich das natürlich fantastisch ausgezahlt hat für uns. Richtig. Also da ist es ja so, dass wir wirklich sagen, das war eine absolut richtige Entscheidung, wobei wir auch, muss man sagen, damals dann gesagt haben, okay, alles oder nichts, wir geben das jetzt ab und es heute wieder ein bisschen anders leben und so an der einen oder anderen Stelle mal reinschauen, wo es vielleicht aus unternehmerischer Perspektive oder unsere unternehmerische Perspektive auch einen Mehrwert bietet einfach.
Ja, aber so, wie wir es heute lieben. Wir könnten beide morgen irgendwie ein Jahr lang eine Weltreise machen und das würde weiter funktionieren.
Ja,
korrekt. Cool. So, an den Punkt zu kommen, das ist, glaube ich, ein sehr großes Risiko, was wir damit eingegangen sind, aber was sich voll ausgezahlt hat.
Ja.
Nächste Frage?
Nächste Frage. Okay. ja, das ist eine Frage, mit der ich mich schon viel beschäftigt habe tatsächlich, aber wir haben jetzt gerade auch vor 2 Wochen, als wir weg waren, gemeinsam noch mal viel darüber diskutiert, nämlich die Frage, was würdest du machen, wenn du dein Unternehmen morgen verkaufen würdest?
Okay, jetzt Disclaimer an alle Unternehmensaufkäufer, nein, wir tun es nicht.
Genau, wir haben das gerade noch mal länger diskutiert tatsächlich, weil man muss vielleicht dazu, um das ein bisschen zu frame sagen, uns erreichen extrem viele Angebote von Kaufinteressenten, die ein Interesse haben, so ein inhabergeführtes Unternehmen wie unseres zu kaufen.
Ja.
So, das heißt natürlich, wenn man im Grunde genommen fast wöchentlich so eine Anfrage bekommt, ist das ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Das ist ja klar und natürlich ist es auch eine Situation, in der wir uns jetzt befinden, wo man ein Unternehmen verkaufen könnte und in einem, wie ich finde, relativ jungen Alter nicht unbedingt die Notwendigkeit hätte, weiterzuarbeiten. So, man würde davon irgendwie überleben können, vermutlich von dem Verkaufserlös. So, deshalb ist es natürlich für uns eine relevante Frage, und man überlegt dann, okay, was würde ich denn dann machen? So, diese Frage hat man und die haben wir auch miteinander jetzt gerade nochmal diskutiert.
Ja, ich glaube, unsere Option war dann irgendwie, ich miete mir ein Weingut und mache mal irgendwie so einen schönen Jahrgang, versuche mich da irgendwie einen Wein zu produzieren. Also irgendein langfristiges Projekt. Aber es waren alles keine Optionen. So, man muss natürlich dazu wissen, wir sind beide in Lebenssituationen, wir haben Kinder, die noch in die Schule gehen, das werden die auch noch einige Jahre tun. Das heißt, wir sind eh gebunden. Mal auf die nächsten wahrscheinlich so 10 Jahre locker, dass wir sagen, da macht es überhaupt keinen Sinn, jetzt zu sagen, komm, ich reise um die Welt, weil alleine macht das wenig Spaß. Wir können zu zweit reisen, aber...
Wir beide.
So, die Golfkarrieren haben wir, glaube ich, auch, die Ambitionen haben wir auch nicht. Daher ist das eigentlich, wenn es wirklich dazu käme, ich glaube, dann wären wir sehr schnell, würden wir irgendwo sitzen und sagen, so, was ist denn die nächste Geschäftsidee, lass uns wieder was gründen.
Genau, ich glaube auch, das ist so das, was in uns drinsteckt, zumindest dieses Unternehmerische. Ja. Das muss ja nicht zwingend irgendwas mit Gewinnerzielungsabsicht sein. Aber na klar sind wir sicherlich von der Persönlichkeit her zwei Leute, die immer wieder sich irgendwie ein größeres Projekt suchen würden. Ob das jetzt dein Weingut ist oder ob das, keine Ahnung, was ich dann machen würde. Ich mache eine Weihnachtsbeleuchtung an mein Haus und programmiere die. Ne? Ich wollte eine Geisterbahn bauen zu Halloween, genau. Genau, also wir würden uns, und das wäre noch zu klein, das Projekt, ja, das ist ja der Punkt. Ne? Deshalb, wir würden uns immer wieder ein neues Projekt suchen und wir sind auch, und das haben wir gerade schon mal gesagt, mit diesem teilweisen Rückzug auch aus dem Alltagsgeschäft wir haben überhaupt gar keinen Pain. So. Also ich komme super gern zur Arbeit in den meisten Prozent der Fälle so. Und deshalb, warum sollte man das tun? Und selbst wenn man es dann macht, so, wenn es uns doch so gut geht, dann würden wir morgen wieder das Gleiche tun wie heute. Absolut. Und das ist ja toll, wenn man in der Situation ist und das sagen kann.
Ja, und man muss, und das ist vielleicht dann so die finanzielle Sicht dann nochmal auf das Thema, wir haben halt wirklich das Glück, quasi unser Investment oder unser Vermögen in diesen Firmen zu haben, die wir selber kontrollieren können und selber steuern können.
Ja.
So. Ich würde wahrscheinlich wirklich im 5-Minuten-Rhythmus auf irgendwelche blöden Aktiendepots gucken und mir Sorgen machen oder sagen, scheiße, muss ich jetzt wieder was? So, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Ja, ja, genau. Dieser Gedanke, irgendwie, dann ist man sorgenfrei. Ja. Das ist ja auch nicht, weil irgendwo muss man sein Geld ja anlegen. Und genau, so ist es da angelegt, wo wir es selber kontrollieren können. Und damit sind wir glücklich. Du hattest mal einen Freund, der hat seine Firma verkauft und hat sich ein Boot gekauft und ist damit um die Welt gesegelt.
Ja.
Und den habe ich mal interviewt auf einer Party von dir und habe gesagt, hör mal, das muss ja toll sein. Und dann ist man da so sorgenfrei, man hat die Firma verkauft und so. Und der sagte, nee, das ist überhaupt nicht so. Man sitzt nonstop auf diesem Boot und macht sich Sorgen darum, dass dieses Boot kaputt geht.
Ja.
So, und offensichtlich ist der Mensch so gestrickt, dass er irgendetwas findet, worüber er sich Gedanken macht. So, und dann lieber die Firma.
Genau.
Dann auch gut.
Die kann ich absaufen.
Ja, naja.
So, dann sind wir, glaube ich, mit Blick auf die Uhr durch für diese Folge. Und wir freuen uns natürlich weiterhin auf Fragen von euch. Wir haben auch schon die ersten Fragen bekommen, da haben wir echt gefreut. Die sind hier in unserem Topf gewandert, kommen sicherlich an einer der nächsten Folgen dran. Und genau, schaut bei uns auf der Webseite vorbei, e113.de, oder schickt an 100fragen@e113.de.
Korrekt,
glaube ich, die E-Mail-Adresse.
Ja. Genau.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Tschüss.